Gemälde.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt. Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuschaust, denn unser Thema ist wirklich, wirklich super interessant. Heute spreche ich mit Katharina Küsters zum Thema Assistenzhunde. Was ist ein Assistenzhund? Welcher Hund kann zum Assistenzhund werden? Was mich aber ganz ehrlich am meisten interessiert, geht ein Assistenzhund auch in Rente? Katharina, schön, dass du heute dabei bist. Ich danke dir schon mal vorab dafür, aber bevor wir jetzt ins Interview einsteigen, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Jo, mache ich gerne. Hallo. Also, ja, mein Name ist Katharina Küsters. Ich bin derzeit Deutschlands einzige anerkannte Assistenzhunde-Sachverständige und bilde seit fast 14 Jahren jetzt eben diese besonderen Hunde aus. Hab dadurch einige begleiten dürfen, einige auch leider sagen müssen, toller Hund, aber Assistenzhund nein, von da aus sind wir da super im Thema. Lebe selber mit zwei Assistenzhunden in Rente, also haben wir auch da schon ganz gut deinen Wunsch mit dabei und habe vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4 Jahren eben auch angefangen mit den Handbüchern für die Assistenzhundeausbildung, die ja bei euch auch schon vorgestellt worden sind.
Das heißt, du bist da tatsächlich unsere Fachfrau zu dem Thema. Aber wie bist du überhaupt auf das Thema Assistenzhund gekommen? Ich meine, man wird ja nicht morgens wach und sagt, ach ja, ich werde jetzt mal Sachverständige rund um den Assistenzhund. Wie bist du dazu gekommen? Aus privatem Anlass, weil vielleicht ein Assistenzhund in die Familie musste? Oder bitte, verrate es uns.
Zum Thema Assistenzhund bin ich mehr oder weniger über Nacht gekommen. Klar, bis ich dann die Anerkennung hatte, das dauerte tatsächlich deutlich länger. Und zwar eigentlich nicht so schön. Ich habe meinen, als ich erwachsen war, meinen ersten eigenen Hund bekommen, Paul Beagle, über den wir uns ja damals vor vielen Jahren auch kennengelernt haben. Und der ist jetzt 15, also etwas mehr als 15. Und zeitgleich bekam eine, oder ich bin natürlich in die Hundeschule, wie man das so brav macht. Und da war eine Dame in ähnlichem Alter, die einen einjährigen Tierschutzhund gerade übernommen hatte. Wahrscheinlich Schauspitz, irgendwas in die Richtung. Also sowas vollkommen Typisches. Wir hatten uns angefreundet und alles war wunderbar. Und dann bekam sie, im April, also wir haben uns im Januar kennengelernt, im April bekam sie die Diagnose nicht operabler Hirntumor. Und ich hatte durch Zufall auf einem amerikanischen Fernsehsender einen Bericht über Veteranenhunde gesehen. Also über Service Dogs und habe gedacht, super. Und dann haben wir mit diesem Spitz, was auch immer Mix und meinem Beagle die ersten beiden Assistenzhunde ausgebildet.
Das heißt, du selber bist da schon aktiv als Trainerin geworden, hattest aber noch nicht die, ja, ich nenne das jetzt einfach mal offizielle Qualifikation, richtig?
Die gab es 2007 noch gar nicht.
Dann hast 2008, du also 2007 schon deiner Zeit voraus, wenn ich dich richtig verstanden habe. Dieses Service Dogs hattest du gerade angesprochen. Das scheint also in Amerika schon länger. Das heißt, du wusstest davon und hast gesagt, okay, der Dame muss man helfen und wir versuchen ihr mit diesem Hund zu helfen, den sie kurz vorher aus dem Tierschutz adoptiert hat. Das bringt mich natürlich direkt zur nächsten Frage. Welcher Hund eignet sich? Du hattest ja auch schon bei der Vorstellung gesagt, ich habe viele Hunde kennengelernt, auch viele Hunde ausgebildet und auch einige Hunde, die super toll sind, aber nicht ausgebildet werden konnten, weil da was nicht passte. Was für eine Qualifikation muss denn ein Assistenzhund mitbringen?
Da gibt es momentan wirklich zwei unterschiedliche Richtungen, Ansätze, also zwei unterschiedliche Ausgangspunkte, weil wir ja seit dem vergangenen Sommer endlich ein Assistenzhundegesetz haben, wo es auch um die Eignung der Hunde geht. Wie das in der Praxis aber aussieht, ist noch unbekannt. Von da aus ist das immer im Moment das Schwierige. Meine Erfahrung von, ich weiß es nicht, ich habe es versucht nachzurechnen, ich glaube, ich habe insgesamt jetzt irgendwas an die 600 Hunde begleitet, die aber nicht alle Assistenzhunde geworden sind. Ich glaube, Assistenzhunde sind so gut 100. Also ich habe es versucht nachzurechnen, hochzurechnen, ist etwas umfangreicher inzwischen. Was der Hund braucht, ist natürlich eine super Gesundheit, weil er arbeitet. Das heißt, je nach Aufgabe muss er viel laufen, er muss stützen, er muss apportieren, er muss irgendwo dran ziehen, er muss irgendwo hinführen. Also dafür braucht er schon eine sehr gute Gesundheit. Und das bei jedem Wetter. Weshalb manche Ausbilder sagen, brachycephale Rassen bilden wir nicht als Assistenzhund aus. Weil
kurz für die Zuschauer, das sind die Hunde mit der eingedrückten Schnauze.
Mit dem Extremkindchenschema, genau. Andere, zu denen auch ich sage, wenn der Tierarzt sagt, es gibt keine körperliche Einschränkung, wunderbar. Wenn er sagt, Gaumensegel, frei atmend, der Hund, alles wunderbar, der kann auch mal den Menschen über ein paar Meter zu einer Parkbank zum Beispiel ziehen, wenn er nicht mehr orientiert ist. Und der Tierarzt sagt, super, sag ich, wunderbar. Weil der Tierarzt ist der Mediziner, der ist der Fachmensch. Oder die Tierärztin natürlich. Was aber Assistenzhunde vor allem brauchen, und das vergessen leider viele, ist eine super Psyche. Die müssen im Wesen sehr wesensfest sein, sehr stabil. Die müssen auch mal Stimmungsschwankungen aushalten.
Also Stimmungsschwankungen sozusagen des Menschen. Von ihrem Zweibeiner, den Sie sozusagen assistieren, den genau. Sie durch das tägliche Leben begleiten. Genau. Okay, das heißt also jetzt beispielsweise jemand ist, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal ganz lapidar, psychisch labil, so himmelhoch jauchzend, 5 Minuten später zu Tode betrübt. Mit diesen Stimmungsschwankungen des Zweibeiners muss der Hund klarkommen.
Wenn er bei so einem Menschen lebt, ja. Aber es gibt ja auch gerade im Autismus-Spektrum Kinder oder auch Jugendliche, natürlich dann auch später Erwachsene. Aber ich habe jetzt überwiegend für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum dann ausgebildet, die bei Überforderung schreien, schlagen, treten. Nicht den Hund. Also das habe ich wirklich annähernd noch nie erlebt, dass die Aggressionen sich gegen den Hund gerichtet haben. Aber bei Überforderung, gerade wenn der Hund noch nicht so richtig trainiert ist und noch nicht weiß, woran erkenne ich, gleich geht eben so ein Wutausbruch los, muss der Hund einfach auch in der Lage sein, zu sagen, gut, mein Mensch ist jetzt gerade mal so und das ist in 3, 4, 5 oder auch 10 Minuten vorbei und dann gehe ich wieder hin und dann ist alles gut. Das ist dann auch wieder das Gute am Hund, weil der Hund nimmt uns ja immer so an, wie er gerade ist, wie wir gerade sind. Das heißt, Hunde können ja uns so viel beibringen zum Thema im Hier und Jetzt leben, das ist ja unglaublich. Aber natürlich passiert es auch unseren Hunden, und auch das muss der Hund aushalten, dass er, bis er verstanden hat, bei einem epileptischen Anfall meines Menschen gehe ich lieber 3 Schritte auf Seite, unter Umständen unfreiwillig ein paar geschossen bekommt. Das versuchen wir übers Training, so weit wie es geht, runter zu reduzieren, dass eben keine Gefahr für den Hund ist. Aber wenn der Hund dann sagt, nee, mein Mensch hat um sich geschlagen, ich ziehe jetzt aus, ist er unter Umständen ein toller Hund, aber kein Assistenzhund.
Und das heißt, Assistenzhunde, es sind tatsächlich schon, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Das heißt, es sind schon sehr, sehr hohe Anforderungen. Also es sind sowohl physische als auch psychische Anforderungen. Ja. Also weil du gerade sagtest eingangs, der muss im Zweifelsfall auch mal stützen oder auch was aufheben. Das heißt, dass dieser Hund muss tatsächlich ein, ich nenne das jetzt mal lapidar, Komplettpaket von super Psyche, super Körperbau, super Gesundheit sein, um diesen Job tatsächlich überhaupt ausführen zu können.
Je nachdem, in welchem Bereich er ist, ja. Also Körpergröße oder Körperbau ist, je nachdem, wofür er eingesetzt wird, für mich zweitrangig. Wir begleiten momentan ein Team, wo ein Warnhund bei medizinischen Notfällen, also bei Kreislauf, Sauerstoff, Diabetes, Neurologie, Narkolepsie etc. gebraucht wird, Gott sei Dank nicht alles, aber in diese Richtung. Als die Kleine mit 8 Wochen bei uns einzog, zum Beginn der Ausbildung, wog sie knapp 500 Gramm. Sie ist jetzt 1,5, komplett durchgecheckt, macht einen genialen Job und hat nicht ganz 2 Kilo.
Die kann nichts stützen.
Die kann nichts stützen, aber sie sagt, Frauchen, perfekt, Achtung, setz dich mal hin, wir kriegen gleich ein Problem.
Okay, deshalb, also in Größe dem Fall ist immer warnt sie vor abhängig. Sozusagen.
Genau, genau. Und es ist deshalb, die Größe ist wirklich jobabhängig. Es bleibt jetzt abzuwarten, was das neue Assistenzhundegesetz bzw. die Rechtsverordnungen dazu dann vorschreibt. Wir wissen es nicht. Aber ob es jetzt ein Einrassenhund, ein Design-Dog oder ein Senfhund ist, solange der Hund Spaß am Job hat, gesund ist, den Job machen kann, keinen Stress hat, wobei da kann man natürlich auch im Alltag was machen, dass man da einfach schaut. Und je nachdem, für welchen Assistenzbereich er ist, also da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche, so viele Erkrankungen, Behinderungen, wie es gibt, so viele.
Vielleicht magst du mal so ein paar zumindest aufzählen. Also wir kennen den blinden Hund. Das dürfte jedem bekannt sein, aber das scheint ja nicht die einzige Variante zu sein, wo es Hunde gibt, die eben helfen. Du hattest gerade, glaube ich, noch Epilepsie und Diabetes angesprochen. Super, jetzt haben wir drei. Gibt es da noch mehr?
Ja, also in anderen Ländern, die das Gesetz schon länger haben, wird in 5 Kategorien unterschieden. Ganz grob, wobei in Deutschland eigentlich, klar, der Blindenführhund ist der bekannteste, der Rollstuhlbegleithund, also für jemanden, der Wheelchair, also der mit Rolli unterwegs ist als Begleiter oder der mobilitätseingeschränkt ist, aber läuft, das gibt es ja durchaus auch. Der Autismushund ist in Deutschland recht bekannt. Der Warenhund, der vor einem medizinischen Notfall sagt, wir bekommen ein Problem, ist meistens Epilepsie, also der Diabeteshund ist, Warnhund ist recht bekannt, Epilepsie, Diabetes, Narkolepsie. Es gibt Hunde oder es gibt Bestrebungen auch für Migräne, Asthma auszubilden. Die Frage ist, der Allergieanzeigehund ist eigentlich ja nicht wirklich ein Warnhund, weil er merkt nicht die Körpervorgänge, sondern er sagt, da ist was drin, was du nicht essen solltest. Dann gibt es natürlich den sehr großen Bereich der psychologischen Begleithunde, wo sowohl der Hund bei PTBS, also posttraumatisches Belastungssyndrom, ist, als auch bei psychischen Erkrankungen, die nicht aufgrund eines Traumas sind. Den gehörlosen Hund, es gibt ganz, ganz, ganz ein vereinzelt in Europa Hunde bei Geruchslosigkeit, also bei Geruchsverlust oder Geruchssinnverlust. Das sind so die großen. Und dann alles dazwischen.
Ich hab da direkt eine Frage, wenn ich mal kurz einhaken darf. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, es gibt Hunde, die können Hautkrebs erschnüffeln. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das zwar auch besonders trainierte Hunde sind, aber wahrscheinlich keine Assistenzhunde, die fallen dann unter was anderes, richtig?
Genau, der Assistenzhund ist immer speziell für einen Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder Schwerbehinderung ausgebildet.
Das heißt, wir haben jetzt schon mal so zumindest grob abgedeckt, was denn die Voraussetzungen sind, die dein möglicher Assistenzhund mitbringt, damit er ausgebildet wird. Genau. Wir haben die Bereiche genannt, in denen die Hunde eingesetzt werden. Jetzt gehe ich gerne noch mal einen Schritt zurück. Was unterscheidet denn ein Assistenzhundeausbilder von einem, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, nur Hundetrainer? Da müsste es ja offensichtlich Unterschiede geben.
Ja, schwierig.
Ja, einfach kann jeder, weiß sie ja.
Ich weiß. Wie formuliere ich das jetzt? Ich möchte, Hundetrainer machen unter Umständen tolle Jobs. Also da gibt es ja auch solche und solche. Deshalb tue ich mich so schwer mit dem nur Hunde.
Ich habe das auch extra ganz groß genau. In Anführungsstrichen gesetzt.
Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich mir natürlich nicht nur viel Wissen über Hunde aneignen durfte und auch Hunde lesen, Hunde verstehen, sondern mindestens genauso viel über die Behinderungsformen oder Behinderungen, für die ich ausbilde.
Das heißt, du musst auch sehr, sehr gut den Zweibeiner kennen, beziehungsweise natürlich den Zweibeiner muss jeder verantwortungsvolle Hundetrainer, der so trainiert, für was dir mein Herz bellt, nämlich steht, mittels positiver Verstärkung, fair und freundschaftlich. Der muss aber nicht nur den Mensch kennen, sondern er muss tatsächlich die, ja, du hattest gesagt, Behinderung, die der Mensch hat, damit muss er sich auch auskennen. Das heißt, er muss wissen, was passiert bei einem epileptischen Anfall, was passiert bei anderen Dingen, wie ist das Leben eines Rollstuhlfahrers organisiert. Das ist also auf jeden Fall maßgeblich. Das heißt, er muss wissen, wie der Hund trainiert werden sollte, damit er eben für diesen Bereich, also für diese oder jene Behinderung, auch tatsächlich funktioniert, richtig?
Genau, und dazu eben viel Humor, viel Gelassenheit und viel Kreativität. Und weil, wenn jemand, oder ich bilde momentan einen Hund aus, der jetzt knapp ein Jahr alt wird, also im Sommer gestartet, der wird jetzt ein knappes Jahr. Die Dame ist stark körperbehindert und ihr fehlen schlicht und ergreifend die Arme.
Die Dame, für die du den Hund
für die ich den Hund ausbilde. Ich bewundere es, was sie alles schafft und was sie alles macht. Aber ihr zu sagen, geben Sie mal ein Handzeichen, bewegt sich am Rande der Diskriminierung. Aber es ist natürlich was völlig Normales. Oder dass ich im Training schauen muss, ist da, wo ich trainieren möchte, das Ganze barrierefrei.
Was also gibt bedeutet es nicht nur, das, wenn ich da nochmal kurz nachfragen
das,
darf?
Das barrierefrei. Das hängt jetzt davon ab, mit welchem Team ich gerade unterwegs bin. Also ist es da so, dass das autistische Kind oder der autistische Jugendliche nicht sich in Gefahr bringen kann, weil er durchstartet, wenn der Hund es noch nicht unterbrechen kann. So ganz banale Sachen sind da sowohl Rolltreppen als auch Aufzüge. Gibt es gibt es rolligerechte Toiletten? Oder ist im Notfall ein Krankenhaus in der Nähe, weil wenn der Epileptiker doch einen größeren Anfall bekommt und der Notarzt kommen muss, wäre es gut, wenn er schnell da ist. Was bei uns auf dem Land jetzt unter Umständen auch schon mal 10 Minuten dauern kann. Solche Sachen. Oder ist es da nicht zu laut, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, oder zu voll, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der eine Sozialphobie hat oder Panikattacken? Das ist, ich muss extrem viel über den Hund hinaus.
Ich habe es verstanden. Es ist definitiv etwas anderes. Natürlich, ein guter Hundetrainer betrachtet immer das ganze Team und man sagt ja lapidar, es wird der Mensch ausgebildet. Aber hier ist es ja tatsächlich so, dass man einfach um die Behinderung wissen muss, was könnte im schlimmsten Fall passieren, und dass das natürlich dann ein enormer Unterschied ist zu einem, ich nenne das jetzt mal, regulären Hundetraining. Natürlich sollte der Hundetrainer immer auch auf den Zweibeiner eingehen können, ihn einschätzen können und Co., aber das ist natürlich dann nochmal, sag ich mal, eine ganz andere Hausnummer, wenn man wissen muss, was passiert bei einem epileptischen Anfall, wie kann ich im Zweifelsfall selber helfen, was ist mit einem autistischen Kind und diese ganzen Sachen. Jetzt haben wir ja festgestellt, es gibt unterschiedliche Arten der Behinderung.
Ja, darf ich noch?
Ja, natürlich, bitte.
Bevor mein Satz jetzt weg ist. Und was den Assistenzhund letzten Endes von einem wirklich gut ausgebildeten Familienhund unterscheidet, abgesehen von dem Zweibeiner, der hinten dran hängt natürlich, oder eigentlich hinten dran. Assistenzhunde müssen auch bei einem Menschen, der nicht voll da ist, unter Umständen.
Was meinst du damit?
Der nicht voll konzentriert ist, der eventuell gerade nicht wirklich gut orientiert ist, weil er mit irgendeinem eigenen Thema gerade beschäftigt ist, müssen sie trotzdem in Anführungsstrichen funktionieren. Also die dürfen nicht zu selbstbewusst sein. Wenn der Mensch aber in der Notlage ist, müssen die Verantwortung übernehmen. Und den Hunden beizubringen, du hörst auf deinen Menschen und machst, was er möchte, aber wenn der da hinten nicht reagiert, dann entscheidest du selber und machst etwas, was wir trainiert haben. Das ist auch noch ein großer, großer Unterschied. Und zwar in jeder Situation. Also egal, ob Karnevalszug in Köln oder Konzert oder Wochenmarkt oder Jahrmarkt mit Würstchenbude und Co. oder Supermarkt. Wenn der Mensch da hinten nicht kann, dann muss der Hund übernehmen.
Das heißt, das ist ja dieses schöne Beispiel geteilte Aufmerksamkeit. Ja, Mensch geht vielleicht idealerweise in Anführungsstrichen mit dem Handy spazieren und lässt den Hund frei, und der Hund kriegt genau mit, dass sein Zweibeiner jetzt in diesem Moment kein Auge auf ihn hat und nutzt das unter Umständen. Und für einen Assistenzhund bedeutet das, wenn ich kein Feedback von meinem Zweibeiner bekomme, dann sage ich nicht, jo, ich bin da mal unterwegs, wir sehen uns zu Hause, sondern hoppla, da stimmt was nicht. Richtig?
Genau. Genau. Wobei da ja unter Umständen auch wirklich medizinische Notfälle hinter sein können oder Abspaltung von Realität, dass der Mensch einfach ja gerade wirklich nicht da ist. Also zwar körperlich anwesend ist, aber komplett in sich selbst gerade gefangen. Oder in irgendwelchen blöden Erinnerungen oder Persönlichkeitswechsel. Das ist, ja, dann ein bisschen umfangreicher.
Dann jetzt nochmal dazu. Ja. Es gibt unterschiedliche Arten der Behinderung. Es gibt unterschiedliche Ausbildungen der Behinderung. Kann es denn passieren, dass beispielsweise ein Hund, der eigentlich zu einem Rollstuhlfahrer sollte, da nicht hinpasst, aber durchaus zu einem autistischen Kind oder zu einem Blinden oder, also du weißt, worauf ich hinaus möchte, dann man sagt, ja, super, der kommt dahin und der macht diese Variante und du sagst, nee, die Variante macht er nicht, aber er kann das oder das machen. Also er kann schon noch als Assistenzhund arbeiten, aber eben nicht als Begleiter für einen Menschen, der eben im Rollstuhl sitzt.
Ja, es gibt auch unter den Retrievern welche, die sagen, apportieren ohne mich. Ich habe selber so ein Exemplar.
Nicht, dass der Hund dann nicht genommen werden kann, sondern dann schaut. Aber jetzt mal ganz zurück nochmal. Das heißt, ich hatte das gerade so gehört, du hast einen Welpen mit 8 Wochen aufgenommen und der wird dann ausgebildet. Aufgrund welcher Basis sucht man denn einen Hund aus? Also, weil ich hatte jetzt das vorhin so verstanden, du sagst auch, durchaus können auch Tierschutzhunde beispielsweise genommen werden. Die sind in der Regel eben 9 Monate, 10 Monate, 2 Jahre. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei diesem Welpen, der ja nun wirklich noch ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Teilweise ist es vielleicht von Vorteil, wenn man einen erwachsenen Hund im Tierschutz sieht und weiß, wie er reagiert. Das kann beim Welpen, das kann echt ein 6er im Lotto sein, das kann aber auch eben nicht so optimal passen. Wie sind denn dann die Auswahlkriterien?
Viel beobachten in jede Menge Situationen. Also wenn es jetzt, klar, bei einem Welpen schauen wir einfach, wir haben im Laufe der Jahre so verschiedene Sachen uns erarbeitet, wo wir sagen, ja, wir gucken mal, wie er in dieser Situation ist oder in jener. Und das wirklich zu beobachten und dann zu gucken und zu sagen, ja, da ist ein Potenzial da. Und dann zeigt sich, bis der Hund so 15, 18 Monate alt ist, ob das Potenzial sich auch entfaltet oder eben, ob er ein genialer Familienhund wird.
Moment, also der Hund kommt mit 8 Wochen in die Schule, sage ich jetzt einfach mal, ja, in die Schule für Assistenzhunde. Mhm. Ihr trainiert mit ihm, bis der 1,5 Jahre alt ist, um dann festzustellen, das ist ein super Hund für Familien mit Kindern. Aber es ist kein Assistenzhund. Mhm.
Genau. Deshalb gucken wir, dass wir so je nach Hunderasse mit einem Jahr, maximal 15 Monaten, eben einen sehr großen Gesundheitscheck machen. Und wenn der positiv ist und wir vorher schon das Gefühl haben, ja, das passt, der könnte Potenzial haben, dann eben von einem Kollegen oder einer Kollegin nochmal einen Eignungstest machen lassen, weil ich kenne dann den Hund. Aber ja, wir hatten leider auch noch einen Welpen, der bei uns geboren worden ist, also einen, den ich wirklich von der Sekunde seiner Geburt an live begleitet habe. Ein genialer Hund, super Größe, ein Labradudel, tolle Größe, genialer Charakter, Eltern top untersucht, Eltern super, der hat schon mit 6 Wochen vor epileptischen Anfällen gewarnt, wenn sein späterer Assistent, den man dann einfach mal zu Besuch war. Und wir haben gesagt, passt alles, der sah top aus. Und mit 15 Monaten stellen wir den beim Tierarzt vor, die Hüfte. Damit ist er raus. Damit ist er raus. Damit war er raus, weil er ja auch Türen blockieren muss, stützen muss, daran hindern, dass der Mensch auf die Straße geht. Der ist heute ein genialer Therapiebegleithund. Also noch in Ausbildung. Er wird jetzt 2, aber ja. Ein toller Hund ist. Aber es ist, wir arbeiten, weil wir nur oder fast ausschließlich Hunde, die diesen Qualitätstest oder und eben den Gesundheitscheck schon haben, abgeben. Was auch viele Kollegen nicht verstehen, arbeiten wir eigentlich ja, so 15 bis 18 Monate auf Verdacht und müssen da mal schauen.
Also du hattest jetzt gerade das Wort Assistenznehmer, glaube ich. Hattest du das gesagt?
Der zwei Beine.
Das heißt, es ist, wenn ich das ja richtig verstehe, es ist ja da jemand, der wirklich auf diesen Hund wartet, im Zweifelsfall anderthalb Jahre wartet, um dann gesagt zu bekommen, es tut uns leid, aber dieser Hund ist nicht für dich geeignet.
Genau. Deshalb, weil wir viel für Kinder und Jugendliche ausbilden, oder beziehungsweise dann für Familien mit Kindern und Jugendlichen natürlich, sträube ich mich immer dagegen, ich habe es am Anfang gemacht, aber sträube ich mich dagegen, mit dem Welpen in der Familie anzufangen. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Und der Nachteil ist wirklich, oder wo mir sehr klar geworden ist, dass ich das nicht möchte, weil die Nachteile für mich zu groß sind, als wir einem Mädchen mit Autismus, einer Achtjährigen, den Hund schon sehr früh auch vorgestellt haben, weil wir gucken wollten, wie reagiert sie überhaupt. Es war klar, Tieren ist sie sehr aufgeschlossen gegenüber. Und sie hat sich total gefreut. Sie hat auch den Namen ausgesucht. Sie hat immer Bilder gemalt, auch sich und den Hund. Und da musste ich ihr ein Jahr später sagen, es tut mir leid, der darf nicht. Der hat nicht nur HD, der hat auch ED. Und da kriege ich immer noch die Tränen in den Augen, weil diese Enttäuschung, diese Mädel antun zu müssen und natürlich auch den Eltern, weil der Hund sollte, das war im April auch, und der sollte zu den Sommerferien einziehen. Und dann mit der Einarbeitung und dann, die Schule hatte sich schon gefreut, wir brauchen keine Integrationsfachkraft mehr, weil dann kommt der Hund spätestens nach den Herbstferien mit. Gut, die Kosten, die haben natürlich mir auch recht wehgetan, klar, weil war ja auch nicht nur viel Arbeit, sondern ja auch viel an Kosten drin. Aber diesen Rückschlag, den die Familie mit dem Mädel auch hatte, es tut mir, er darf nicht, weil wenn du ihn in den Arm nimmst oder wenn du einen Wutausbruch hast, es kann passieren, dass er Schmerzen hat und nach dir beißt, also nach dir schnappt. Es geht nicht. Der ist heute ein glücklicher Familienhund, lebt am Meer, geht jeden Tag schwimmen, ist natürlich bei den Knochen ideal, die wissen, worauf sie sich eingelassen haben, dass da OP-Kosten kommen können. Aber diese Enttäuschung, die überwiegen für mich als Nachteil mit Kind und Hund werden gemeinsam groß.
Das heißt, der Hund, der potenzielle Assistenzhund, kommt nicht in die Familie, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, er kommt zu dir. Und vielleicht bekommt die Familie gesagt, dass da ein Hund ist, weil man muss sich ja zumindest darauf vorbereiten. Aber dieses innige Zusammenleben findet einfach nicht statt, um eben diese Möglichkeit, dass man nach anderthalb Jahren, ganz ehrlich, wenn du mir nach anderthalb Jahren, wenn du mir nach einer Woche, nach einem Tag einen Hund wegnehmen möchtest, versuch das mal. Ja, so, also von daher kann ich das wirklich aus tiefstem Herzen nachvollziehen, was das bedeutet hat, dass dieser Hund eben nicht in dieser Familie bleiben darf. Und das heißt, der Hund kommt zu dir, ihr bildet ihn anderthalb Jahre aus. Also das heißt, die Ausbildung dauert auch anderthalb Jahre?
Nein. Die dauert noch länger. Aber was das innige Zusammenleben angeht, wir verschieben es. Wir starten mit dem innigen Zusammenleben nicht mit einem kleinen Welpen oder eben mit einem halbjährigen oder anderthalb, sondern verschieben das einfach bis an den Punkt, wo wir uns sicher sein können, dass der Hund dort mit hoher Wahrscheinlichkeit lange bleiben kann.
Aber das bedeutet noch nicht, dass das der Zeitpunkt ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil du ja vorhin den Kopf geschüttelt hast, dass das Ende der Ausbildung ist, sondern Nein. Da ist lediglich der Stand, wir sind uns sicher, dass das passt und dass der Hund auch als Assistenzhund in genau dieser Konstellation arbeiten kann.
Genau, also die gesamte Ausbildung hängt ein bisschen von dem Team ab, also von Hund und Mensch ab, Mensch und Hund, ab und natürlich auch von dem Ganzen drumherum, aber so rund 2 bis 2,5 Jahre. Grob geschätzt, das haben ja auch Kollegen auf der ganzen Welt bestätigt, 6.000 bis 8.000 Stunden, bis der Hund seine Teamprüfung machen kann. Und dann ist natürlich bis zur Hunderente weiter begleiten angesagt, weil ein Hund ist ein Lebewesen, der Mensch sowieso. Und naja, das wissen wir alle, im Alltag schleichen sich immer mal irgendwelche kleinen Sachen ein, die für einen Familienhund unter Umständen nett, niedlich und okay sind, aber für einen Assistenzhund eventuell nicht gehen. Also mit Anlauf aufs Sofa springen, wenn der Mensch da sitzt, ist für manche Leute, für einen Familienhund okay. Wenn der Hund dabei auf einem nicht mobilen Kind landet und da eventuell dem Kind wehtut, das funktioniert nicht.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, der Hund wird, also der muss eine Prüfung ablegen. Er muss eine Prüfung ablegen, dass er praktisch als Assistenzhund für diesen oder jenen oder welchen Bereich auch immer zugelassen ist.
Ja, auch da ist gerade Änderung. Bis zum 30.06. vergangenen Jahres gab es gar nichts in die Richtung. Wir haben es trotzdem gemacht, dann als freiwillige Prüfung, weil es ja auch so ein Abschluss von einem Lebensabschnitt irgendwo ja auch ist. Und wir dann ruhigen Gewissens sagen konnten, das sind die Situationen, in denen das Team gezeigt hat, es läuft. Seit dem 1.07. vergangenen Jahres, also 1.07.21, seitdem das Gesetz in Kraft ist, ist eine Prüfung von einer unabhängigen Stelle vorgeschrieben für alle Teams, die am 30.06. bereits in Ausbildung waren, aber noch nicht fertig waren, mit speziellen Sonderregeln und für alle Teams, die ab dem 1.07.21 begonnen haben, eben auch diese Teamprüfung, Qualitätsprüfung, wo noch keiner weiß, die verpflichtend ist bereits, aber wo noch keiner weiß, bei wem, wo, was überhaupt gemacht wird.
Du sagtest jetzt wortwörtlich Teamprüfung. Das heißt, es wird der Mensch und der Hund gemeinsam als Team geprüft.
Genau, bei den Blindenführhunden nennt sich das Gespannprüfung. Und es ist eigentlich wirklich eine Gespannprüfung, so ein bisschen wie ein Führerschein, aber nicht wie der Hundeführerschein, sondern es wird natürlich wesentlich mehr geschaut. Aber wie das jetzt mit dem neuen Gesetz und den neuen Rechtsverordnungen ist, wir wissen es noch nicht. Okay. Wir sind leider noch nicht draußen.
Du hattest gesagt, es dauert zwischen 6.000 und 8.000 Stunden, bis ein Hund tatsächlich fertig ist, in Anführungsstrichen. Darf ich fragen, was so eine Ausbildung kostet? Weil wenn ich diese Zeit investiere und der Hund dann nicht geeignet ist, habe ich 6.000 bis 8.000 Stunden, also 6.000 bis 8.000 Stunden, ja, ich will nicht sagen umsonst, aber zumindest vergebens gearbeitet.
Ja, und es kommt ja noch dazu, der Hund möchte in diesen anderthalb Jahren oder in diesen zwei Jahren gerne was essen. Die Welpenpreise sind explodiert. Es ist leider wirklich so, der braucht natürlich Ausrüstung. Also da ist ja noch mehr Haftpflicht, Steuer, also Hundesteuer, Hundehaftpflicht. Unsere Hunde-Azubis sind auch krankenversichert, also Hundekrankenversichert. Ja, also mit viel gutem Willen, und viele Leute verstehen es auch nicht, aber es ist halt auch ein Vollzeitjob, 28.000.
Ja, ich zuck da nicht mal. Also
und das ist ein Stundensatz, den kann man abhaken, weil man kann ja auch nicht 10 Hunde gleichzeitig.
Das wäre jetzt auch noch mal eine Frage gewesen, wie viele Hunde bildet ihr denn bei euch vor Ort zeitgleich aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da 10 Hunde zeitgleich ausbildest, weil ganz ehrlich, der Tag hat nur 24 Stunden. Also das kann ja irgendwie auch nicht funktionieren.
Nein, bei uns ist es so, dadurch, dass ich ja mein eigenes Rudel mit 5 eigenen Hunden habe und immer mal wieder einen, ich bin ja auch noch normale Trainerin, allerdings kaum noch oder sehr wenig. Im Moment habe ich auch gerade einen Hund zur sogenannten Resozialisierung hier, der aus dem Tierschutz kommt, wo ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Dass wir den eben jetzt die nächsten 4 Wochen begleiten, dass er vielleicht mal wieder ohne permanent Maulkorb drauf zu haben laufen muss. Also das ist dann im Rudel mit dabei. Im Moment habe ich gerade, ich guck mal gerade hier um mich rum, ich muss jetzt gerade einmal schauen, genau, einmal den einen, von dem ich vorhin erzählt hatte, für den APF, und eine Hündin, die Ende diesen Monats jetzt ihre Qualitätsprüfung, also ihre erweiterte Eignungsprüfung ablegen soll und dann mit einem Mädchen mit FASD, also fetalem Alkoholsyndrom, die in einer nicht eigenen, also nicht in ihrer Herkunftsfamilie lebt, dann als Assistenzhund umziehen soll. Und dann werden wir da noch bis ja, irgendwann im Sommer weiter trainieren. Also im Moment zwei. Und dann habe ich im Moment noch drei oder vier, das, bei dem einen ist immer so mal ja, mal nein, die schon bei ihren Familien leben, wo dann natürlich ja weiter trainiert werden muss. Und weil du vorhin fragtest, die Hunde sind bei uns ja und nein, eben durch die hohen Kosten und dadurch, dass die Krankenkassen manchmal Blinden für Hunde übernehmen, aber es keine Kostenträger für die Assistenzhunde gibt, alles auf Spendenbasis läuft, haben wir ja unseren Verein gegründet, die Helfenden Pfoten, und da sind im Moment 5 Hunde, jetzt muss ich gerade mal rechnen, doch 5 Hunde, auf den 6. warten wir gerade, die ist noch zu klein, die ist noch nicht eingezogen, bei Patenfamilien. Das heißt, bei Familien, die uns unterstützen, indem sie den Hund im ersten Jahr, ungefähr ersten Jahr bei sich aufnehmen und einfach begleiten, die wir dann im Training begleiten, aber die nicht bei mir leben, aber da bin ich natürlich trotzdem gut mit beschäftigt. Also so 12 Stunden am Tag ist normal. Inklusive das heißt, Sonntags.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, weil, wie gesagt, jeder kennt den Blindenführhund und ich bin unbedingt dafür, dass jeder Mensch, der eine Behinderung hat und dem ein Hund definitiv helfen kann, selbstverständlich da so einen Hund an die Seite gestellt bekommt. Für mich war eigentlich klar, dass natürlich die Krankenkasse diese Kosten übernehmen sollte. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, macht die Krankenkasse das lediglich bei den Blinden für Hunden, aber bei allen anderen, die du jetzt gerade mal so nur nebenbei aufgezählt hast, da sagt die Krankenkasse dann, ist nicht unsere Baustelle.
Genau, der sonstige Assistenzhund, also der sogenannte sonstige Assistenzhund, wo alle Assistenzhunde drunter fallen, die nicht bei einem stark sehbehinderten oder blinden Menschen leben, stehen nicht im Hilfsmittelkatalog. Und was nicht im Hilfsmittelkatalog steht, wird
eventuell bezahlt. Das gibt es nicht, genau. Das steht da nicht, dann gibt es das auch nicht.
Genau. Deshalb läuft die gesamte Ausbildung auf Spendenbasis. Oder auf eventuell gibt mal eine Stiftung was dazu. Bei manchen Hunden, die bei einem Menschen leben mit Traumafolgestörung oder PTBS, wie es offiziell heißt, gibt es ein bisschen Unterstützung vom Staat. Das ist aber auch sehr unterschiedlich und sehr bürokratisch, das zu beantragen. Aber grundsätzlich Selbstzahler und es haben Kollegen im nicht-europäischen Ausland mal ausgerechnet, eigentlich, die aber so einen ähnlichen Standard haben wie Deutschland vom Leben her, eigentlich müsste ein Assistenzhund 160.000 Euro bezahlen, damit man auf den Mindestlohn kommt als Trainer. Also, wenn ich mir überlege, Welpen aus einer verantwortungsvollen Zucht, wo auch die Eltern untersucht sind, da bin ich, wenn ich Glück habe, mit 2.000 Euro dabei. Aber da muss ich richtig Glück haben.
Ich wollte gerade sagen, da musst du richtig Glück haben. Wir kennen uns ja noch nun über die Doggenzeit von uns. Und damals waren die Preise schon jenseits von 2.000 Euro.
Ja, also ich bin ja im Rheinland. Hier ist zum Beispiel im Moment Labrador-Welpen mit Dissidenzpapieren 4.500. Und dann sind die 8 Wochen. Und dann muss man aber auch in der ersten Lebenswoche schon sagen, ich nehme einen, weil sonst sind sie alle weg. Was ja ist, was du ja auch weißt, dass ich einfach, klar, zwangsweise, also mein Beagle, mein Paul ist aus einer sehr guten Zucht, aber natürlich der erste Assistenzhund eigentlich, der auch 6 Jahren arbeiten durfte, bevor sie dann verstorben ist, ist ja Tierschutz. Und das ist so meins, was ich unglaublich gerne wieder weiter ans Laufen bringen würde, was in anderen Ländern, in Amerika, in England gang und gäbe ist. Und was in Deutschland leider kaum läuft, ist wirklich Tierschutzhunde. Also Tierschutzhunden eine zweite Chance zu geben.
Als Assistentin, als ausgebildeter Assistenzhund.
Genau, aber ich weiß, ich werde jetzt, du weißt, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, die Zuhörer und Zuschauer werden es jetzt hoffentlich auch verstanden haben. Ich werde leider immer wieder und schon seit Jahren von sehr vielen Tierschutzvereinen blockiert, was ich auf der einen Seite auch verstehe, weil die sagen, die Hunde die wir vermitteln, sollen nicht erst zu einem Ausbilder und dann nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr nochmal wechseln. Oder was passiert, wenn sich rausstellt, der Hund ist nicht geeignet? Ja gut, dann hatte er bei uns unter Umständen 3, 4, 5, 6 Monate tolle Pflegefamilie und sucht dann Platz als Familienhund. Das ist dann ja mein Risiko. Oder dass ich teilweise auch leider angegangen worden bin von Tierschützern, die gesagt haben, unsere Hunde haben so viel mitgemacht, die sollen nicht einem behinderten Menschen dienen. Wer weiß, was denn der Mensch mit dem Hund macht? Und ich dann auch nur gesagt habe, im schlimmsten Falle totknuddeln. Weil das sind ja Menschen, klar, da ist immer irgendjemand bei, wo man denkt, okay, komische Ausdrucksform, also wenn man jetzt auch an Tourette-Syndrom, was ja doch relativ bekannt inzwischen ist, Gott sei Dank. Ja, es wirkt erstmal auf uns Menschen komisch und der Hund sagt, naja, mein Mensch ist komisch, aber das ist halt so.
Ja, ich denke, da sollte man dann aber tatsächlich den Hund berücksichtigen und so viel, ich sage jetzt mal lapidar, Sachverstand erwarte ich von einem Tierpfleger, dass der vielleicht sagt, du Katharina, wir haben hier 20 Hunde, aber ich glaube, dieser eine, der wäre wirklich geeignet. Ja, ich weiß, es ist für einen Hund nicht schön, wenn er nach 6 Monaten oder nach, weiß ich nicht, 15 Monaten dann doch nicht geeignet ist und vielleicht in eine andere Pflegefamilie kommt. Die Alternative wäre aber, dass der Hund weiterhin 15 Monate im Tierschutz bleibt. Du weißt, ich setze mich sehr für den Tierschutz ein und ich kenne diverse Tierheime. Und der Hund wäre gerne teilweise nur 15 Stunden nicht mehr in diesem Tierheim. Auch wenn ich mich jetzt in die Nesseln setze, ist mir völlig Puppe. Ja, weil du weißt, ich lebe mit Tierschutzhunden zusammen. Ich mache mich seit Jahren für den Tierschutz stark. Es gibt super Vereine. Und es gibt das allerletzte, wenn ich da rausgehe, würde ich am liebsten sofort das Tierheim schließen. So, und die Hunde, die da sitzen, ja, permanent unter Stress, Strom, Bellen oder sonst irgendwas, da sollte man sich doch mal ernsthaft überlegen, ob es da nicht zielführend wäre, zu sagen, ja, wir haben hier 20 Stück, aber dieser eine, der ist echt geeignet, wir vermuten das. Und dann kannst du ja hinfahren, Katharina, gucken. Ich meine, so viel Sachverstand hast du auch, dass du, wenn du vielleicht mal einen Tag mit dem Hund verbracht hast, dort vor Ort sagen kannst, könnte klappen, könnte nicht klappen. Wenn es nicht klappt, gut, dann hast du einen Tag in den Sand gesetzt. Aber wenn es vielleicht klappt, ab da kommt der Hund ja erstmal in eine Familie. Und auch das kenne ich zu Genüge. Ich kenne so viele Pflegestellenversager. Das heißt, die haben den Hund, der Hund eignet sich vielleicht nicht. Aber die geben den Hund nicht mehr her. Das heißt, der Hund hat trotzdem gewonnen und ist in einer liebevollen Familie. Und ganz ehrlich, ich bin entsetzt, dass du das so gesagt hast, dass die Tierheime sich da so sperren.
Ob es alle sind, weiß ich
nicht. Nein, ich will auch nicht sagen alle, aber wie gesagt, ich kenne sehr, sehr viel. Ich habe ja selber, du weißt, was ich für Streifchen mitgemacht habe, dass ich mal diesen oder jenen Hund bekomme, dass schon Kollegen gesagt haben, Anja, wir schreiben dir auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist super nett, aber es bringt nichts. Ja, manche Tierheime sind einfach so, aber das finde ich sehr, sehr traurig und hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ja, es sind ja auch nicht nur die Tierheime, es sind ja auch die Tierschutzorgas. Also das ist, es gibt...
Ich meine jetzt nicht nur Tierheime, sondern alle die im Bereich Tierschutz tätig sind. Also liebe Leute, überlegt euch das mal gut, ob ihr da nicht vielleicht doch sagt, diesem einen Hund würde ich schon gerne die Chance geben. Weil, ganz ehrlich, wenn dieser eine Hund nicht zu dir kommt, sondern zu einer anderen Familie, kann das genauso passieren, dass er nach anderthalb Jahren wieder im Tierschutz sitzt. Punkt, Ende Gelände. Und ja, dazu stehe ich. So, bitte.
Genau, einmal das Wort zum, was haben wir heute, genau.
Das Wort zum, was das, haben wir Dienstag?
Das Wort zu heute. Nein, ich sage ja, ich verstehe es durchaus, aber ich erlebe halt immer wieder auch, weil die Tierschutzhunde, wenn sie alt genug sind, also klar, die Welpen nicht, aber so, wenn sie alt genug sind, kommen eben erstmal zu uns, also zu mir. Und dann schaue ich wirklich bei mir. Und wenn ich sage, ja, das passt, dann sind die natürlich, wenn die schon anderthalb sind, nicht noch anderthalb Jahre bei mir, weil im besten Fall haben wir das Thema Pubertät schon weitgehend durch.